Da ist sie nun in der Wüste und endlich frei. Endlich kein Druck mehr, endlich keine Sarah mehr, Sarai damals noch genannt, die ihr irgendwie auf die Nerven geht. Endlich das eigene Ding machen können. Eigentlich jetzt alles gut, oder? Nein, denn sie ist zwar aus dieser schwierigen Lage bei Abraham und Sarah herausgekommen, aber die Lage, in der sie sich jetzt befindet, ist noch viel schwieriger, noch viel herausfordernder. Hagar ist eine alleinreisende Frau. Sie ist Ausländerin, sie ist eine geflohene Sklavin. Sie hat keine Sippe, die hinter ihr steht, keine Familie, die ihr Schutz bietet. Und sie ist alleine auf sich gestellt in der Wüste, nicht nur der Sonne ausgeliefert, sondern auch jedem, der ihr irgendwie irgendetwas Schlechtes möchte. Und wahrscheinlich wird es ihr da in der Wüste erst bewusst, was sie getan hat, als sie geflohen ist. Wie sehr sie sich und das ungeborene Leben in ihr in Gefahr gebracht hat. Und dass sie eigentlich jetzt in der Sackgasse steckt und nicht weiß, wie es weitergeht. Und in diese Situation tritt nun dieser Bote Gottes. Einige übersetzen Engel Gottes, aber das ist gar nicht so ganz klar, was oder wer das da gewesen ist. Vielleicht tatsächlich in der Gestalt eines Menschen kommt jemand auf Hagar zu. Auf jeden Fall ist es so, dass diese Begegnung sie so sehr beeindruckt, dass sie am Ende erkennt, in dieser Person ist Gott persönlich mir begegnet. Und zwar nicht irgendein Gott, sondern der Gott ihrer Herren, der Gott Abrahams und Sarahs, der Gott ihrer Besitzer, wenn man das so sagen will, der Gott ihrer Besitzer, der ihr, der Sklavin, nachgegangen ist, den ganzen Weg in die Wüste hinein, dem sie nicht egal ist, der sie nicht vergessen hat, nicht übersehen hat. Gott sieht sie, schaut sie an und begegnet ihr. Und diese Begegnung mit dem lebendigen Gott ist für sie so überwältigend, dass sie ihm direkt einen neuen Namen verleiht. Wir haben das gerade gehört. Da rief Hagar aus: Ich bin tatsächlich dem begegnet, der mich sieht. Darum nannte sie den Herrn, Herrn groß geschrieben, also nannte sie Yahweh, der mit ihr gesprochen hatte: Du bist der Gott, der mich sieht. Du bist der Gott, der mich sieht. Was für ein schöner Name für Gott. Und er drückt die Antwort, in ihm kommt die Antwort zum Zug auf eine Sehnsucht, die ganz tief in uns verankert ist. Es ist die Sehnsucht, gesehen zu werden, nicht vergessen zu sein. Wer sieht mich? Wer achtet mich? Wem bin ich nicht egal? Ist da jemand, der mein Herz versteht? Jemand, der mit mir bis ans Ende geht? Jemand, der noch an mich glaubt? Ist da jemand, der mir den Schatten von der Seele nimmt und mich sicher nach Hause bringt? Das haben wir ebenso in dem Lied gehört. Wer sieht mich in meiner Einsamkeit? In meiner Flucht, in meiner Verzweiflung, in meinem Streit, in meiner Schuld und Resignation. Hagar macht die Erfahrung, ja, da ist jemand. Und es ist der lebendige Gott. Und er folgt ihr in die tiefsten Abgründe hinein, in die Sackgasse hinein und schaut sie liebevoll an. Gott ist da. Ich bin nicht allein. Was für eine ermutigende und tröstende Jahreslosung für dieses Jahr. Botschaft, die über diesem Jahr steht. Gott sieht dich. Du mit allem, was dich bewegt, bist nicht vergessen, bist nicht verloren. Er ist da. Achtsam, liebevoll, tröstend. Aber dieses Sehen Gottes, das geht noch weiter. Es geht nicht darum, dass Gott dich einfach nur sieht. bei jedem Unfall auf der Autobahn gibt es Schaulustige. Die schauen auch hin, aber damit ist dem Opfer, dem Verunglückten, nicht geholfen. Die Jahreslosung bedeutet mehr als nur, da schaut jemand tatenlos zu. Im Hebräischen ist die Jahreslosung tatsächlich nur dieser Gottesname, den Hagar ausspricht. Und ich, wer auch immer besser Hebräisch kann, hier wurde der Volltheologe. Also El-Roi, so würde ich es jetzt aussprechen. Und das ist übersetzt Gott mich sehend. So müsste man es eigentlich sagen. Gott mich sehend. Der Gott, der mich sieht, der mich anschaut. Und jetzt ist das im Hebräischen so, dass ich das nicht immer eins, also ich sowieso nicht, aber dass man das nicht immer eins zu eins übersetzen kann. Sagen, ja, so ist das. Sondern da schwingt immer noch ganz viel mit. Da gibt es verschiedene Bedeutungsebenen. Und in diesem Namen El-Roi, da schwingt mit die eingreifende Hilfe Gottes. Der, der mich sieht, ist auch der, der mir hilft. Der, der sich mir zuwendend, der, der mich helfend anschaut. Es ist immer die Hilfe damit verbunden. Und genau das hat Hagar erlebt. Gott hat sich ihr helfend zugewandt und ihr eine neue Perspektive gegeben. Dass sie Gott diesen Namen zuspricht, ist ja nicht irgendwie so, dass sie so einen Pool an Namen hat und ich ziehe mal und gucke mal, sondern es war ja begründet. Begründet aus der Begegnung mit dem Boten. Diese Begegnung hat ihr etwas deutlich gemacht. Und darum lohnt es sich, diese Begegnung nochmal anzuschauen, zu gucken, worum geht es da? Dieser Bote, der stellt Hagar zwei Fragen. Frage 1 ist, wo kommst du her? Und Frage 2, wo willst du hin? Wo kommst du her? Das ist die Frage nach der Vergangenheit. Was hat dich hierher in diese Situation gebracht? Was ist in deinem Leben passiert, Hagar? Erzähl es mir. Und wo willst du hin? Das ist die Frage nach der Zukunft. Was soll nun werden? Wie soll es jetzt weitergehen? Was willst du jetzt tun? Was sind deine nächsten Schritte? Und spannend ist, wie Hagar auf diese Fragen antwortet. Sie sagt, ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarai. Und dann sagt sie nichts mehr. Sie beantwortet die Frage nach dem Woher. Die kann sie beantworten. Sie weiß, was passiert ist. Für sich weiß sie auch, wer Schuld an der Misere hat, ihre Herrin Sarai. Ihren eigenen Anteil, den scheint sie verdrängt zu haben oder vergessen oder übersehen, wie auch immer. Aber das ist ganz klar. Und dann sagt sie nichts mehr. Auf die Frage, wo willst du hin, findet sie keine Antwort. Und wahrscheinlich geht es ihr in diesem Moment erst auf, in welch schwieriger Situation sie steckt, dass es eine Sackgasse ist und dass ihr Leben, das Leben des ungeborenen Kindes bedroht ist. Und jetzt ist es der Bote, der für sie eine Perspektive eröffnet. Du wirst einen Sohn bekommen und seine Nachkommen werden unzählbar sein. Das ist die gleiche Verheißung, die Abraham bekommen hat. Und die gilt jetzt auch über dem Leben von Hagar. Und dann steht da dieses etwas Merkwürdige, er ist wie ein Wildesel oder Wildpferd, übersetzen manche. Und es ist interessant, du hattest das jetzt Basisbibel, da klingt das so relativ, oh, der hat Streit mit allen und ist irgendwie immer alleine. Andere deuten das anders, positiver. Er ist wild, er ist unabhängig, er ist nicht unter den anderen, er setzt sich durch, er ist vielleicht ein Anführer. Es ist nicht ganz klar, wie es gemeint ist. Aber diese Zusage, er wird Nachfahren haben, unzählbar, das ist für Hagar eine enorm wichtige Zusage. Einmal, weil die Nachfahren die Altersversorgung gewesen sind, aber auch, weil in den Nachfahren die Geschichte weitergeht. Aber dann sagt der Bote ja noch etwas, und das ist das Erste, was er sagt. Und das ist schon ein bisschen krass, wenn man das hört. Geh zu ihr zurück, bleib ihre Sklavin und ordne dich ihr unter. nicht wirklich attraktiv, oder? Also das entspricht nicht unserem Verständnis von Freiheit, von Selbstverwirklichung und meiner individuellen Zukunft. Der Bote schickt sie zurück in die schwierige Situation, aus der sie geflüchtet ist. Und ich finde das einen spannenden Gedanken. Wie oft flüchte ich vor Situationen und entziehe mich und denke, oh nee, das ist mir zu anstrengend, das ist mir zu schwierig, das ist mir zu konfliktbeladen, zu was auch immer, und ziehe mich zurück. Der Bote schickt sie zurück in diese Situation. Sagt, da musst du hindurch, du musst da hindurch. Das kann man jetzt ganz, ganz schlimm falsch verstehen, weil Hagar ja dort tatsächlich auch wahrscheinlich auch Gewalt erlebt hat. Seelische Gewalt und körperliche Gewalt. Dass sie zurück muss, ist begründet darin, dass sie in der Wüste keine Überlebenschance hat. Das heißt aber nicht, dass ein Mensch, der in einer Situation ist, wo er Gewalt erlebt, in diese Situation zurück muss. Nur, dass mir das nicht nachher jemand sagt, sag mal so, was hast du denn da gesagt? Ja? Also, wenn jemand geschlagen wird, dann bitte nicht zurück. Wenn jemand in der Klasse gemobbt wird, dann bitte nicht zurück. Wenn jemand in einem Kriegsgebiet ist, dann bitte nicht zurück. Darum geht es nicht. Mir geht es um die anderen Flüchte in unserem Leben. Dass es Situationen gibt, wo wir uns herausziehen wollen, wo es aber gut wäre, hineinzugehen, um die Situation vielleicht auch zu klären. Ich finde das sehr spannend und herausfordernd. Wie oft sind wir in unserem Leben auf der Flucht? Wir fliehen vor unangenehmen Begegnungen, gehen Konflikten aus dem Weg, meiden Menschen, die wir schwierig finden. Wir fliehen vielleicht auch vor unserer Vergangenheit, vor Erfahrungen, die wir gemacht haben, die uns so geprägt haben, dass sie uns jeden Tag neu bestimmen. Wir fliehen vor Herausforderungen, vor Entscheidungen, die wir eigentlich treffen müssten. Und manchmal fliehen wir vor uns selbst. Und wenn wir auf der Flucht sind, wenn wir in der Krise stecken, wenn wir am Ende unserer Kräfte sind, dann ist diese Frage, diese Doppelfrage des Botens wichtig. Wo kommst du her und wo willst du hin? Oft verharren wir nämlich in solchen Situationen in so einer Art Schockstarre. Oder wir drücken uns vor Entscheidungen, die wir eigentlich treffen müssten. Oder wir fliehen voreinander und geben dem anderen gar nicht die Chance, dass wir Dinge klären. Ich erinnere mich an einen aus der Ausbildung. Das war schon in der Ausbildung so, dass er immer wieder mit anderen angeeckt ist. Und dann, wenn er angeeckt ist, hat er sich zurückgezogen und hat sich neue Leute gesucht, bis er da angeeckt ist. Und dieses Muster hat er später im Beruf genauso gemacht. Wenn es in der Gemeinde schwierig wurde, dann wurde die Stelle gewechselt und dann gab es eine neue Gemeinde, einen neuen Anfang. Und wenn man ihn gefragt hat, konnte er immer beantworten, wo kommst du her? Er wusste immer, wer schuld ist. Sarai, die war's, die anderen, die Gemeinde, der Vorstand, die was auch immer. Aber dann kam ja die neue Gemeinde, die neue Hoffnung. Das Problem war nur, genau dort ist er einer Person direkt begegnet, und das war er selbst. Er mit seinem Anteil. Der Bote fragt, wo gehst du hin? Das ist die Aufforderung, Verantwortung für das Leben zu übernehmen. Lauf nicht länger weg. Stell dich den Dingen, die dich halten, die dir Angst machen, die dich gefangen nehmen, die dir schwierig erscheinen. Aber wie soll das gehen? Wie soll eine Hagar den Mut haben, sich dieser Situation zu stellen? Letztendlich gibt sie die Antwort selbst. Du bist der Gott, der mich sieht. Weil da ein Gott ist, der helfend hinschaut, der nicht passiv ist, der mit hineingeht. Ich verstehe das zu gut, wenn Menschen auf der Flucht sind, in dem Sinn, wie ich es gerade gesagt habe. Ich bin es selber immer wieder. Ich drücke mich ganz oft vor Dingen, die eigentlich dran sind, muss mich überwinden. Ich glaube, mit der Jahreslosung möchte Gott uns herauslocken, die entscheidenden Dinge anzugehen, die Zukunft zu gewinnen. Und den Mut dazu möchte er uns geben, denn er ist ein Gott, der uns sieht und der mit uns in die Herausforderung, in die Schwierigkeit hineingeht, dem wir nicht egal sind. Er sieht uns und er weiß um die Herausforderungen, um die Sackgassen, die Schuld, die Irrwirke, um jede Flucht. Und die Jahreslosung ist so etwas wie die ausgestreckte Hand Gottes, wo er sagt, komm, ergreif meine Hand und dann gehen wir da gemeinsam hin. Und dann schauen wir gemeinsam und dann sehe ich dich und ich trage dich und ich helfe dir. Und vielleicht ist das der eigentliche Clou dieser Jahreslosung, dass wir in diesem Jahr den Mut finden, die Baustellen anzugehen, vor denen wir vielleicht schon so lange weggelaufen sind. Weil wir wissen, da ist einer, der mich sieht und der hilft. Und überlegt mal, was dann passieren würde. Lang schwelende Konflikte könnten geklärt werden. Alte Schuld könnte endlich vergeben werden. Vergebung würde erfahrbar. Alte Bindungen könnten gelöst werden. Verletzungen geheilt werden. Aus Wunden könnten Wunder werden. Herausforderungen könnten angegangen werden. Menschen würden lernen, einander auszuhalten, trotz aller Unterschiede. Das Leben würde an Weite gewinnen, an Kraft und an Zukunft. Wir hätten nicht nur eine Antwort auf die Frage, wo kommst du her, sondern wir könnten auch sagen, wo es hingeht, weil wir an seiner Hand weitergehen. Und das alles, weil Gott uns helfend ansieht. Ich finde das eine lohnenswerte Perspektive für das kommende Jahr. Amen.